Der Predigtext, als ich den das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, nee, was sollst du über den Predigtext eine ganze Predigt halten? Zwei Verse normalerweise, aber ich habe es ausgedehnt bis zum Vers 17, also 15 Verse. Johannes, der erste Johannesbrief, Kapitel 2, von Vers 12 an. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe Gottes nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Zunächst schreibt Johannes und fasst damit zusammen die ganze Familie Gottes. Ihr Kinder, ihr Väter, ihr junge Leute. Ich denke, es ist überflüssig, das zu erwähnen, wenn in der Bibel eben immer nur die männliche Seite erwähnt wird, sind damit auch die Schwestern und die jungen Frauen mit eingeschlossen. Es geht also um Kinder, um Jugendliche und um Erwachsene. Die Kinder, da habe ich nachgelesen bei McDonald's, eigentlich ist das Hebräische oder auch das griechische Wort, sind beide bedeuten das Gleiche, unterschiedliche Worte, aber bedeuten das Gleiche. Die Neugeborenen, also die gerade auf die Welt gekommenen. Und darum schreibt auch Johannes erst ihr Kindlein in vielen Anreden. Er schreibt ja viel von Kindern. Immer, es geht um die Kindlein, also um die Neugeborenen. Und er schreibt, ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Das ist die Geburt. Wenn wir wissen, dass unsere Sünde vergeben ist, dann werden wir in ein neues Leben hineingeboren. Und das können wir uns nicht erwerben, das können wir nicht erkaufen, weder mit Geld, noch mit guten Taten, noch mit irgendwelchen anderen Dingen, vielleicht mit Selbstkasteiung, als Eremit leben oder wie auch immer. Nein, das ist allein Gottes Gnade, Gottes Geschenk. Die Vergebung kommt durch Jesus Christus, weil wir wissen, dass er für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist. Und wenn wir dann Abendmahl feiern werden, dann wird uns das noch einmal ganz bewusst vor Augen geführt. Es ist seine Güte, seine Gnade und wir sind als die Kinder hineingeboren in die Familie Gottes. Und das gilt erst einmal für jeden, der gläubig geworden ist, der weiß, meine Sünde ist mir in Jesus Christus vergeben, der gehört zur Familie Gottes. Nun ist es ja auch so, dass Neugeborene versorgt werden müssen. Man hat mal Versuche gestartet, dass man Neugeborene nur in Anführungsstrichen nur versorgt hat, ihnen Nahrung gegeben hat, ihnen die hygienischen Maßnahmen zuteil werden ließ und nichts anderes. Weder Mutterliebe noch Gemeinschaft noch irgendeines. Man hat sie isoliert und dementsprechend versucht, großzuziehen. Was ist das Ergebnis gewesen? Die Menschen waren untauglich für die Gesellschaft.
Bitte? Ich glaube, die sind sogar gestorben.
Ja. Also sie können ohne Liebe, ohne Zuwendung nicht leben. Und auch Kinder Gottes können ohne die Verbindung, ohne die stetige Zunahme nicht existieren und weiterleben. Und darum schreibt der Johannes auch noch einmal an die Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Einmal die Vergebung, die habt ihr angenommen und ihr habt den Vater erkannt. Wir hatten als Familie 4 Kinder. Und das Erste, was unsere Kinder erkannt haben, war Mama. Das haben sie auch dementsprechend zum Ausdruck gebracht. Aber mit der Zeit erkennen sie eben auch den Vater. Und als unsere Andrea dann geboren war, war sie natürlich erstmal die, die die mütterliche Fürsorge brauchte. Und die Gabriele, die hing mir am Rockzipfel. Aber das ist so ganz natürlich. Wenn Kinder aufwachsen, erkennen sie Mutter und Vater, weil sie davon abhängig sind. Und es ist gut, wenn in der Familie eben auch beides da ist. Ich habe zu den Kindern noch ein paar Bibelstellen rausgesucht, die ich aber jetzt noch nicht lesen möchte, sondern später. Aber eine will ich jetzt lesen. Und zwar schreibt Petrus: So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen und lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu einem Heil, da ihr geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Seid begierig nach der reinen, klaren Milch. Ich erzähle euch nichts Neues. Säuglingen tut die Muttermilch am allerbesten. Besser als jedes andere Getränk. Auch wenn es Nahrungsmittel gibt, die schon die Muttermilch ersetzen sollen, aber Muttermilch bleibt eben Muttermilch. Und die Verbindung auch des Neugeborenen mit der Mutter beim Trinken ist eine innige Verbindung, die in dem Kind etwas auswirkt. Und darum sagt Petrus, bleibt in der Ernährung, vernachlässigt nicht die Milch. Ja, was ist denn die Milch? Sollen wir uns nur vorstellen und jeden Morgen einen Liter Milch trinken? Nein. Die Milch in dem Zusammenhang, den Petrus hier meint, ist A, das Wort Gottes, die Verbindung zu Jesus Christus und die Verbindung zur Gemeinde. Das ist die Verbindung, das ist die Milch, die ein neugeborenes Gotteskind braucht. Ohne diese Verbindung wird das Leben nicht gelingen, sondern mickert dahin. Und wenn nur eins davon fehlt, ist auch etwas nicht in Ordnung bei der Entwicklung eines Menschen. Ja, ich spreche aus Erfahrung. Als Neugeborener, als gläubig gewordener, habe ich natürlich alle drei Möglichkeiten intensiv genutzt. Und dann kam eine Zeit, keine Zeit zum Bibellesen, keine Zeit zum Gebet. Naja, Jesus ist ja da, der hält mich ja. Aber Gemeinschaft habe ich eben aufgesucht. Und ich habe gemerkt, dass mein Glaubensleben stagniert. Ich bin nicht vorwärts gekommen, obwohl ich schon ziemlich zeitig in die Kinderarbeit eingestiegen bin, später dann in die Jugendarbeit. Aber das war alles so routinemäßig. Das war nicht das, was ich gebraucht habe. Und darum ist es meine eigene Erfahrung, wie wichtig es ist, eben diese drei Dinge wirklich zu kombinieren. Gemeinschaft mit Jesus Christus, im Lesen seines Wortes, im Gebet. Gemeinschaft mit der Gemeinde und ein Festhalten am Wort Gottes. Ohne dem gibt es nicht das Wachstum. Und darum sagt Petrus, seid begierig nach dieser Milch. Haltet daran fest, auch wenn ihr alt geworden seid. Wir brauchen diese Grundnahrung, dieses Grundnahrungsmittel brauchen wir als Christen auch im fortgeschrittenen Alter. Wenn Johannes dann natürlich auch die andere Generation mit anspricht, so ist es doch wichtig, daran zu bleiben. Ja, ihr Väter, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Und dann noch einmal, ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Was heißt das? Den erkannt, der von Anfang an ist. Von Anfang an, darüber gibt es auch im Judentum keine Frage, ist Gott der Vater. Er, der Schöpfer Himmels und der Erde. Er ist von Anfang an. Aber das reicht eben nicht zu erkennen. Oder das zu erkennen reicht nicht. Sondern wirklich den zu erkennen, der von Anfang an ist. Und Johannes in seinem Evangelium beginnt damit, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und durch dasselbe ist nichts geschehen. Und das Wort ist zu uns in die Welt gekommen. Und damit ganz eindeutig, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, als Wort Gottes, durch das alles geschaffen ist. Und wenn Johannes an die Väter schreibt, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist, dann schreibt er ihnen und teilt ihnen mit, ihr habt Jesus Christus wirklich erkannt. Den, der von Anfang an ist, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, der Mensch geworden ist, um uns Menschen nahe zu sein und der uns mit seinem Leiden und Sterben am Kreuz mit Gott versöhnt. Dies ist die Erkenntnis, die die Väter haben und damit mit Erkenntnis und mit Wissen liegt eine Verantwortung auf den Vätern oder ich sage mal auf den Eltern. Die Verantwortung, die Erkenntnis nicht hier im Herzen zu behalten und sagen, das geht kein anderer was an, das geht meine Familie nicht an, ich mache ja was für mich gut ist. Nein, Erkenntnis ist immer mit der Aufgabe verbunden, diese Erkenntnis weiterzugeben. Wenn Johannes hier die Väter anspricht, das sind dann die Gereiften in der Gemeinde, die haben die Verantwortung, um das weiterzugeben. Aber daran mangelt es auch manchmal. Und dazu lese ich uns noch einmal zwei Bibelstellen. Und ich, liebe Brüder, komme nicht zu euch, kann nicht zu euch reden, wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht ertragen. Aber jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Und im Hebräerbrief steht, darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer, weil ihr so hartherzig seid, hartörig seid und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch mit Milch und feste Speise nicht. Ja, eine Anklage an die Väter, an die, die im Glauben schon gereift sein sollten. Und das Gereiftsein auch mitteilen, anderen sagen, was gut und richtig ist, Vorbilder zu sein. Ihr kennt sicher alle den Spruch aus der Erziehung: Kinder tun nicht das, was sie hören, sondern sie tun das, was sie an den Eltern sehen. Und ich kann noch so viele gute Worte, auch Bibelworte, Predigten halten, wie ich will. Wenn mein Leben mit Christus, wenn die Verbindung zu ihm kein Zeugnis vor den Kindern oder vor den Jugendlichen oder vor dem Nachwuchs in der Gemeinde, wie auch immer, wenn das kein Vorbild ist, dann ist etwas faul in unserem Leben. Dann sind wir eben unreif, dann sind wir noch mit den Dingen dieser Welt verbunden. Dann fehlt uns so vieles im Glaubensleben. Und darum, noch einmal zurückzukommen, ist es so wichtig, dass wir in dieser engen Verbindung der Grundnahrungsmittel bleiben und dass wir Christus an uns wirken lassen. Wir haben als Altgewordene in der Gemeinde, als Ältere eine Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern in der Gemeinde, mit unseren Mitgeschwistern, aber auch eine Verantwortung vor unseren Mitmenschen in der Welt. Was hilft es, wenn ich eine Predigt über Liebe halte und da draußen an der Tür mich gleich über andere beklage und beschwere, was das für unmögliche Menschen sind? Wo nicht die Liebe wirklich mein Herz bewegt und ich erst lernen kann und lernen darf, auch meine Mitmenschen in Liebe zu begegnen. Das ist auch das, was Menschen um uns hören und sehen. Und ihr jungen Männer, und damit sage ich mal, ihr jungen Leute, ist ja manchmal auch so ein Problem in der Gemeinde. Junge, alte, Erfahrung, neues Leben. Ja, Johannes sieht es aber sehr Positives. Ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt, weil ihr in der Kraft Gottes Satan Widerstand leistet, weil ihr in dieser Kraft Gottes in der Gemeinde steht, lebt und in der Gemeinde aktiv seid. Ja, es ist schlimm, wenn es nur um menschliche Beziehungen zwischen Jung und Alt geht oder nicht um Beziehungen, vielmehr um Kontraste. Nein, es geht wirklich darum, auch die jungen Leute, wenn sie im Glauben stehen und im Glauben wirklich leben, als vollwertige Glieder anzusehen, auch wenn sie manche andere Ideen haben. Das war unsere Generation so und das wird auch immer wieder so sein und es ist gut, dass auch immer wieder neue Ideen hineinkommen. Wichtig bei all den neuen Ideen ist aber, nicht, dass sich diese Ideen durch den Geist der Welt geprägt werden, sondern dass diese neuen Ideen immer im Zusammenhang mit dem Auftrag Gottes sind. Ihr seid berufen, in dieser Welt ein Licht zu sein. Ihr seid berufen, Salz der Erde zu sein. Ihr seid berufen, meine Zeugen zu sein. Und wenn junge Menschen in diesem Sinn auch neue Ideen bringen, dann haben sich die Alten nicht dagegen zu wehren. Und wenn Alte aus ihrem Glaubensleben, aus ihren Erfahrungen berichten und sagen, so hat Gott mich geführt, In dieser Situation habe ich seine Hilfe erfahren, dann dürfen auch die Jungen zuhören. Also es geht nicht um Kontra, sondern es geht um Miteinander. Gemeinsam am Reich Gottes zu bauen. Das ist das Anliegen des Johannes in seinem Brief. Und er tadelt in dem, Johannes tadelt in dem Abschnitt keinen. Er schreibt den Kindern, dass sie die Gnade, die Vergebung erkannt haben und dass sie den Vater erkannt haben. Er schreibt den Vätern, dass sie den, der von Anfang an ist, erkannt haben. Und er schreibt den jungen Männern, dass sie stark sind und in dieser Stärke den Bösen überwunden haben. Alles nur positiv. Und dennoch folgen auch die nächsten zwei Verse. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Wenn die Väter Gott erkannt haben, der von Anfang an ist, dann dürften die Dinge, die Johannes hier aufzählt, überhaupt keine Rolle spielen. Aber er weiß eben, Johannes weiß auch, dass bei aller guten Entwicklung auch in einer Gemeinde die Dinge der Welt nicht fremd sind. Darum sagt er, habt nicht lieb die Welt. Ich weiß noch, ihr könnt euch alle noch gut an Werner Sühl erinnern, das war sein Schlagwort, habt nicht lieb die Welt. Und darum müssen wir uns gegen die Welt stellen. Und mein Argument war dann immer, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Ja, ist das nur ein Widerspruch? Der eine sagt, habt nicht lieb die Welt. Und Gott selbst, Jesus sagt, Gott hat die Welt so geliebt. Nein, es ist kein Widerspruch, weil es um zwei ganz verschiedene Dinge geht. Einmal geht es um die Art der Welt, die Johannes ja hier dann auch aufzählt. Und dagegen sollen wir uns wehren. Da dürfen wir auch keinen Augenblick zögern, uns dagegen zu stellen. Aber unseren Mitmenschen die Liebe Gottes zu offenbaren, das ist unsere Aufgabe. Und wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind in diese Welt hineingestellt als Gemeinde, als einzelner gläubiger Christ, um wirklich das auszurichten, was Jesus uns aufgetragen hat. Und die Dinge, die Johannes hier aufzählt, Fleischeslust, Augenlust und der Hochmut. Fleischeslust sind die Dinge, die in unserem natürlichen Körper da sind. Das ist einmal die Sexualität, bei jungen Menschen anders als bei Altgewordenen. Es ist aber nicht nur die Sexualität, Fleischeslust, gutes Essen und alles, was so dazugehört zu einer guten Gemeinschaft in dieser Welt, anerkannt zu werden, das kommt aber dann noch einmal beim Hochmut. Aber all die Dinge, die uns selbst wichtig sind, aber dem Wort Gottes widersprechen, sind Fleischeslust, Augenlust. Ja, wir gehen ja nun nicht mit Scheuklappen durch die Welt und wir sehen die Welt, wie sie ist um uns herum. Wir sehen die Welt mit ihrem Glanz, mit dem, was sie alles aufbietet, um Menschen anzuziehen, um Menschen anzulocken, um, ich will das mal so sagen, auch die Lust und die Freude der Menschen zu befriedigen. Und dennoch geht es nicht. Und darum warnt Johannes auch vor der Augenlust. Das, was wir sehen, können wir nicht einfach abschalten. Aber wir müssen und dürfen es verhindern, dass es von uns Besitz ergreift und wir der Augenlust Folge leisten. Martin Luther soll einmal gesagt haben, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber der Spruch passt gut, dass die Spatzen um unseren Kopf herumfliegen, können wir nicht verhindern. Und wisst ihr, was weiter sagt? Wir können aber und müssen es verhindern, dass sie auf unserem Kopf Nester bauen. Das heißt, dass wir in dieser Welt sind und dass wir alles sehen, das können wir nicht verhindern. Wir dürfen es aber in der Kraft, die uns von Gott, von Jesus Christus gegeben ist, verhindern, dass sich das alles bei uns festsetzt und dann in uns wirksam wird und wir die Werke der Augenlust tun. Und auch hier geht es wieder um viele Bereiche und um Hochmut. Wer hat es nicht gern, anerkannt zu werden, gelobt zu werden, selbst im Mittelpunkt zu stehen, immer wieder die eigenen Taten hervorzuheben? Wer hat es nicht gern, dass die Menschen sagen, das ist ein Kerl? Aber das letzten Endes sind alles nicht Gedanken, die uns von Gottes Geist gegeben werden. Ich könnte auch den Hochmut als Egoismus in allen Formen einfach übersetzen. Ich bin der, der alles kann, der alles weiß, der alles sagt. Ich bin der, der überall bestimmt. Und ich bin der, den man achten muss. Hochmut, Egoismus, denke ich mal, die sind beide nicht weit voneinander entfernt. Ja, einmal diese aufbauenden Worte des Johannes. Kinder, habt die Vergebung empfangen, ihr seid in Christus hineingeboren, ihr bekommt die gute Milch, werdet ernährt, dass ihr wachst. Ihr Väter, ihr habt Erkenntnis errungen, die Erkenntnis über Christus ist in euch gewachsen, als den Sohn Gottes, als den, der von Anfang an ist, als den Retter der Welt, als den, in der euch liebt und trägt. Und ihr jungen Menschen, ihr habt den Bösen überwunden. Und auch das können wir nur, ist jedenfalls meine Überzeugung, können wir nur in der Kraft Jesu Christi, in der Kraft des Heiligen Geistes. Ohne diese Zuwendung, ohne diese Hilfe, ist es mir jedenfalls nicht möglich, diese Dinge zu überwinden. Und darum ist es gut, dass wir in Jesus Christus den haben, der für uns spricht, der unsere Sünde vergibt und der uns führt und leitet. Und in dieser Gewissheit dürfen wir auch dann zum Abendmahl gehen. Amen.